Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Buongiorno, Ida.
Ganz italienisch. Man könnte meinen, du kommst gerade aus dem Italienurlaub. Kimi, ja. Erzähl.
Also aus Italien kommen stimmt, aus dem Urlaub eher nicht. Es war, ich würde sagen, ein ganz, ganz spontan eingelagertes Trainingslager, um noch ein paar Höhenmeter reinzukriegen. Und wir sind jetzt gerade gefühlt kurz vor knapp vor der Aufnahme wieder zurückgekommen. Und das war richtig schön. Und deswegen dachte ich mir, die Begrüßung machen wir jetzt noch im italienischen Flair.
Ja. Also du hast ein Trainingswochenende in Arco verbracht, oder? Habe ich es richtig auf dem Schirm? Arco?
Genau.
Ja, also ich würde sagen, das mit dem italienischen Flair in der Folge, das verbreitet gute Laune.
Ja, es war, ich meine, warm war es nicht nur in Italien, also es war wirklich, ich muss sagen, Ida, wir haben es wieder wunderbar hingekriegt. Du warst übers Wochenende nicht daheim, ich war am Samstag in Innsbruck, weil wir haben quasi eine kleine Zwischenstation gemacht und dann war ich in Innsbruck laufen am Samstag, habe da meinen ersten Longrun gemacht und habe mir gedacht, ja, irgendwie sehr, sehr oft, wenn ich in Innsbruck bin oder rund um Innsbruck bin, bist du nicht da. Das ist jetzt schon ein paar Mal so gewesen. Irgendwie ist da ein bisschen der Wurm drin.
Ja, ich glaube, ganz viele, die das gerade hören, denken sich genau das, weil ich kriege recht oft Nachrichten von Freunden oder Bekannten, hey, ich bin da in Innsbruck und ich bin eigentlich nie da, wenn irgendwann nach Innsbruck kommt. Aber ja, ich bin am Samstag in Amsterdam gewesen mit meinem kleinen Bruder Karl. Das habe ich dem zum 17. Geburtstag geschenkt. Und wir hatten auch ein schönes Wochenende und wunderschönes Wetter in Amsterdam und haben da 3 sehr schöne Tage verbracht.
Mhm. Magst du noch ein bisschen erzählen, was macht man so in Amsterdam? Gibt's da oder wie sahen eure Tage aus? Wart ihr kulturell unterwegs? Habt ihr euch treiben lassen? Was war so das?
Ja, so ein gesunder Mix, würde ich sagen. Also, wie man sich vorstellen kann, wenn man 17 ist, steht kulturelles jetzt nicht ganz oben. Aber wir haben einen guten Mittelweg gefunden und wir haben zum Beispiel auch so typische Fliesen bemalt, wie das für da typisch ist. Wir haben Bootsfahrten gemacht, so Bootstouren durch die Grachten. 2 sogar und gut gegessen, waren shoppen, ich hatte mein Training, also es war echt einfach ein richtig cooles Wochenende. Es war auch das Harry Styles Konzert und so viele haben mir bei Instagram geschrieben, ah, ihr fahrt bestimmt dafür hin, aber nein, da kann ich sagen, dafür waren wir nicht da. Einfach so über dieses Wochenende da, genau.
Wie ist es denn, das habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt, das weiß ich gar nicht, bist du ein Fan davon, dir dann so Sehenswürdigkeiten und so anzugucken, wenn du irgendwo Neues bist oder eher nicht?
Doch, sehr, aber es war jetzt mein 3. Amsterdam-Trip in den letzten 2 Jahren und ich war ja mit meiner besten Freundin aus Hannover da und dann mit meiner Mama, nee, umgekehrt, erst war ich mit meiner Mama, glaube ich, da, aber jedenfalls, das war beides ja eher im Winter und jetzt eben mit Karl und ich würde sagen, diesmal war es auf jeden Fall am wenigsten kulturelles, aber das ist auch ganz okay. Ich glaube, mit 17 wäre ich jetzt auch nicht so begeistert gewesen, wenn ich einen großen Bruder oder eine große Schwester gehabt hätte und die mich fürs Wochenende einlädt, wenn wir dann nur in Museen gewesen wären. Also das passt schon, glaube ich.
Also ich muss sagen, zwischen 17 und 31 hat sich bei mir da überhaupt nichts verändert. Ich bin genauso desinteressiert wie damals, leider. Das ist wirklich ziemlich schlimm bei mir, aber irgendwie, nee. Da muss man mich wirklich hinschleppen, wenn man sowas mit mir machen möchte. Auch so Museen und so, da habe ich nicht so die, nicht so die Geduld.
Ich glaube, was ihn am meisten interessiert hätte, das habe ich aber leider zeitlich ein bisschen verplant. Also man hätte die Tickets irgendwie vor 6 Wochen sichern müssen, weil die immer ausverkauft sind. Das ist das Anne-Frank-Haus, weil er auch Geschichtsabi macht. Und das hätte ihn schon am meisten, glaube ich, mit interessiert. Aber da war halt überhaupt kein mehr an Tickets kommen, was auch schade ist. Also ich war da auch schon drin und fand das auch interessant, aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass man da 6 Wochen vorher irgendwie 30 Minuten öffnet, dieses Fenster und dann ist alles ausverkauft. Also dass das so ein großer Hype ist, wusste ich ehrlich gesagt nicht.
Aber ich muss schon sagen, das ist sehr, sehr schön bei euch, dass ihr so viele, also gerade auch ihr Geschwister untereinander, so die Mimi ist voll oft bei dir zu Besuch, dann letztens das Everesting, jetzt das Wochenende mit Karl, irgendwie macht ihr sehr, sehr viele Geschwisterunternehmungen. Das finde ich richtig cool, muss ich sagen.
Ja, verstehen uns tatsächlich einfach alle ganz gut. Nee, es stimmt schon. Also ich weiß nicht, ich habe drüber nachgedacht. Ich glaube, mit meinen Geschwistern fahre ich fast am liebsten in Urlaube und Kurztrips, weil man halt so sehr sein Ding machen kann. Also die haben sich noch nie beschwert, wenn ich morgens gesagt habe, ich muss jetzt laufen. Oder auch als Karl mit war, musste ich manchmal halt 2-mal jetzt laufen. Und es war noch nie so, dass es irgendwie ein Vorwurf kam. Im Gegenteil, die genießen das dann auch, die Stunde oder zwei Stunden für sich zu sein oder länger auszuschlafen oder halt irgendwie so mal was für sich zu machen. Und das mag ich echt ganz gern, weil mir das überhaupt keinen Druck macht. Und das genieße ich. Dann kann ich auch wirklich so einen Trip genießen, weil ich nicht das Gefühl habe, oh je, jetzt muss ich mich beeilen, weil da wartet wer auf mich, sondern die würden mir das zwar auch sagen, aber die hat das noch nie gestört. Die sind so groß geworden, dadurch, dass es ja alle meine kleinen Geschwister sind. Ja, ich mag das echt ganz gern. Das sind gute Reisebegleiter.
Ja, richtig schön. Also das ist, glaube ich, gar nicht mal so selbstverständlich, dass das so gut funktioniert. Deswegen finde ich das richtig toll, habe ich mir letztens gedacht. Ja, sehr schön.
Aber bei dir, du musst uns jetzt auch noch ein bisschen mehr erzählen. Akko, war es voll von Urlaubern? Konntest du gut auf den Trails laufen? Waren viele Leute auf den Trails unterwegs? Wie sah dein Tagesprogramm so aus?
Also ich würde sagen, es war schon relativ viel los. Toni meinte, es ging verhältnismäßig. Die Trails waren aber überhaupt nicht. Ja gut, am Sonntag waren hier und da so ein paar Wanderkrüppchen, die man überholen musste, aber jetzt nicht irgendwie mega nervig. Und ich habe wirklich mal so ein bisschen etwas gemacht, was mir gar nicht ähnlich sieht. Ich habe quasi einfach mal so ein bisschen Schuhe ausprobiert für auch eher technisches Gelände, habe mich hier und da in einen eher technischen Downhill mal reinfallen lassen, um das so ein bisschen mehr wieder zu trainieren, weil das ja hier in München einfach nicht geht und weil das eben jetzt beim Transvulkan ja einfach so ein Thema war. Und das hat sehr gut funktioniert, aber ganz generell ging es einfach darum, habe ich ja schon gesagt, Höhenmeter zu machen. Ich hatte wie du letztens auch so einen Longrun-Hintereinander-Block mit Freitag noch einen relativ langen Lauf hier im Flachen daheim und dann eben Samstag, Sonntag zwei lange Läufe. Und ich muss sagen, das hat auch echt ganz schön reingehauen, weil es halt so heiß war und das jetzt ja von 0 auf 100 einfach kam, gefühlt. Und dann war das natürlich auch erstmal eine kleine Umstellung, aber es hat alles ganz wunderbar funktioniert, ja.
Werbung.
Kimi, ich war ja gerade recht viel unterwegs und weißt du, was ich immer dabei habe?
Laufschuhe?
Ja gut, die auch, aber ich meine mein Blackroll-Kissen, um genau zu sein, das Recovery-Kissen und ich schlafe darauf einfach schon seit über 7 Jahren, also auch schon lange, bevor die hier Podcast-Partner waren. Ich nehme das überall mit hin, weil ich finde, es hat einfach so eine angenehme Form. Ich habe nie irgendwie Nacken- oder Kopfschmerzen nach dem Schlafen. Es passt sich jeder Schlafposition ergonomisch an. Es ist atmungsaktiv, es ist made in Germany und ich kann es eben so klein zusammenrollen, dass ich es einfach überall mit hinnehmen kann. Außer, wenn ich in die Heimat fahre, also wenn ich zu meiner Familie fahre, das ist doppelter Komfort, denn ich habe die ganze Familie so von den Kissen überzeugt, dass alle Blackroll-Kissen haben und auch wenn ich nach Hause komme, in meinem Gästezimmer schon eins bereit liegt.
Sehr gut, alle sind ausgestattet. Ich schlafe natürlich auch gerne auf dem Kissen, aber gerade jetzt bei vielen Trainingsstunden greife ich immer wieder zur Faszienrolle. Wenn alles ein bisschen unrund ist, sich alles ein bisschen steif anfühlt und ein bisschen zieht, dann ist die Faszienrolle mein Weg, dass sich alles wieder geschmeidiger anfühlt im Training.
Ja, wer kennt's nicht? Wir hatten noch mal ein bisschen Weekly zu dem Thema. Also es hilft auf jeden Fall, um sich fürs nächste Training besser zu erholen. Und wenn ihr unsere Lieblingsprodukte von Blackroll testen oder kaufen wollt, dann schaut doch einfach mal bei www.blackroll.com vorbei.
Und spart 10% mit unserem Code Höhenmeter10, alles groß geschrieben und mit Ö und dann die 10. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, das glaube ich. Also ich muss ja sagen, ich freue mich über das warme Wetter. Ich finde, es ist auch jetzt noch angenehmer als dann im Hochsommer. Ich habe es gerade heute Morgen beim Laufen gedacht, weil es halt zumindest noch nicht ganz so heiß von der Früh weg ist und auch abends. Zumindest bei mir hier noch gut abkühlt und man auch nachts halt gut mit offenem Fenster einfach schlafen kann, ohne dass sich die Hitze so staut. Aber ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich freue mich nur, dass der Schnee hier abschmilzt von dem schönen Wetter.
Ja, also würde jetzt überhaupt nicht gehen, wenn wir jetzt wiederum gleich sagen würden, oh, es ist viel zu heiß. Und letztens war noch, also es ist viel zu kalt und der Sommer soll jetzt kommen. Das geht natürlich nicht. Ich muss sagen, was mir gerade am allermeisten und am besten gefällt, ist diese langen Abende, dieses wieder draußen sitzen in kurzer Klamotte und auch so ein bisschen verweilen können, ohne dass es kalt ist und so. Das macht gleich einen riesen Unterschied, finde ich. Und das war jetzt in Italien auch super schön. Das haben wir auch total genossen. Und ja, also ich wäre auch, muss ich sagen, echt gern noch ein bisschen geblieben. Also wir alle wissen, ich bin super gerne bei mir im Nest und super gerne in München und so. Aber es war jetzt echt auch schön und hat mir auch für den Kopf echt gut getan, da mal kurz rauszukommen.
Ja, so spontane Kurztrips sind manchmal das Beste. Also ja. Sicher gut auch vor allem zum Höhenmeter sammeln, das kann ich gut verstehen.
Ja, und ich muss echt sagen, so, es war ja auch das Ledro Race, genau, von der Golden Trail Series, und es war nicht weit weg, und es ist einfach, also Gardasee und Umgebung ist einfach wirklich so technisch. Also da kann man, wenn man will, wirklich, ja, technische Trails finden, wenn man sie finden möchte. Und das macht schon echt Spaß. Und das war jetzt irgendwie eine ganz gute Kombination aus vorher flach und daheim trainieren und jetzt einfach wirklich nur Höhenmeter, Höhenmeter, Höhenmeter. Und einfach auch mal ein paar Stunden unterwegs sein und nochmal anders Verpflegung testen und so. Und eben auch Schuhe, wie gesagt, und so. Das war schon, hat jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut in den Trainingsblock gepasst, würde ich sagen.
Ja, sehr gut. Dann ja. Frage ich dich doch am besten gleich nach deinem Laufsong, den du uns vom Wochenende mitgebracht hast.
Der Laufsong der Woche.
Ich dachte jetzt ganz kurz, du sagst, ich frage dich direkt nach deinem Training der Woche, weil trotz dieses fantastischen Trainingswochenendes habe ich kein Training der Woche, weil irgendwie, keine Ahnung, es ist halt nicht so wahnsinnig. Also es ist schon viel passiert, aber irgendwie nichts Spannendes. Ich habe hier mir einfach auch nur so ein bisschen, wo ich Training der Woche mir überlegt habe, ja, ich bin halt lang gelaufen, das war auch sehr gut. Aber Leute, natürlich einen Laufsong habe ich dabei, und das ist der, den ich dir letztens geschickt habe. Der muss jetzt natürlich drauf, wenn ich kann ihn ja nicht nur dir schicken, sondern ich muss ihn natürlich hier mit allen teilen. Und zwar ist es, ich glaube, er ist einfach Zoo, ehrlich gesagt, von Disney und Shakira von dem Film Zoomania 2. Ich habe den Film selber gar nicht gesehen. Dieses Lied wurde mir per Zufall tatsächlich letzte Woche, als ich am Berg laufen war, auf meine Ohren gespielt, und ich war so begeistert, und ich war dann mit dem Auto beim Trainieren und bin dann die ganze Rückfahrt, habe ich diesen Song in Dauerschleife laufen lassen. Der war, hat mich richtig gehypt. Deswegen ist es mein Laufsong.
Ja, also der ist jetzt auch auf meiner Playlist gewesen, weil du ihn mir geschickt hast. Dann hatte ich ihn vor meinem Dauerlauf in Amsterdam auf der Playlist, und ich muss sagen, der passt gut in unsere Laufplaylist rein.
Ich wollte dich eh noch fragen, hast du, weil du hast dann gemeint, den packe ich mir für morgen. Ich denke, das wird Training gewesen sein. Auf die Playlist, hast du ihn auch gehört? Ist das so dein Geschmack?
Ich habe ihn auch gehört, und ich habe dabei daran gedacht, dass ich aus Madagaskar, ich weiß jetzt nicht, wie der Song heißt, aber da habe ich auch einen Song auf meiner Playlist im Rennen immer. Und wenn der reingespielt wird, bin ich super motiviert, aber denke natürlich auch immer irgendwie an den Film, und ich habe immer das Gefühl, es gibt mir so ein bisschen Leichtigkeit. Weil man sich kurz so rauszoomt, weil man irgendwas damit verknüpft. Und vielleicht ist es ja bei dem Song dann jetzt auch so.
Das sind diese Disney- oder Animation-Vibes, die dann so hochkommen.
Wenn die Löwen fliegen können.
Ja, genau. Was hast du denn dabei, Ida? Ich habe dich vorher gar nicht gefragt. Bist du beim Training, oder in welcher Sparte dürfen wir dich dieses Mal einordnen?
Ich habe beides dabei. Also ich habe einen Laufsong und ein Training mit. Und mein Laufsong diese Woche ist auch einer, den ich glaube, auf fast jeder Playlist habe, die ich so zum Laufen anhöre. Also egal ob Training, egal ob Wettkampf. Also ja, ich habe den auf allen Playlisten auch schon ziemlich lange, aber ich habe ihn noch nicht mit auf unsere Playlist gemacht, und deswegen ist die Wahl auf diesen Song gefallen. Und zwar Mad World von Ian Storm und Silk and Stones. Ich bin mir über den Interpreten unsicher, wenn man die vorliest, ob das alles richtig ausgesprochen ist, aber es ist auf jeden Fall Mad World.
Aber ist das dieser ganz bekannte, dieses Mad World, oder ist das was anderes?
Ja, also das kommt drin vor, genau.
Ja, gut.
Aber,
bei dem.
Genau. Ja. Okay. Ja, nein, es ist, ich weiß nicht, ich höre den vor allem gerne bei längeren Läufen, und jetzt nicht so bei Tempoeinheiten, muss ich schon sagen, aber bei langen, schnellen Trainingsläufen oder im Wettkampf passt das ganz gut.
Okay, aber ich glaube, dann ist das nicht der, den ich meine, weil das ist eigentlich eher so ein... Das ist
bestimmt ein Remix.
Ja, okay. Bestimmt, ja. Ja, sehr schön. Wieder Zuwachs für die Playlist und Zuwachs für die Trainingsrubrik. Kannst gern direkt weitermachen.
Das Training der Woche.
Ja, es ist jetzt auch nichts Spezielles, aber ich habe einfach mein Training von heute Morgen mitgebracht, weil ich heute in der Früh hier laufen war, und ich habe festgestellt, also es ist einfach meine Lieblingsjahres- und Tageszeit zum Laufen in der Früh. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo die Gondeln hier bei mir noch nicht fahren und aber auch die Kühe noch nicht, also die Kühe sind noch nicht auf den Almen und nicht auf den Weiden unterwegs. Das heißt, es ist auch noch nichts eingezäunt und es ist einfach nichts los. Man kann laufen, wo man will, man trifft niemanden. Es war super schön warm, trotzdem nicht zu warm, es war sonnig. Und ich bin gerade beim Downhill-Laufen, beim Runterlaufen, habe ich gedacht, boah, ich wäre gerade nirgendwo lieber als hier. Und das ist schon ein ganz schönes Dankbarkeitsgefühl. Und deswegen wollte ich heute das Training mitbringen. Gar nicht wegen des Trainings an sich, sondern einfach, weil ich es sehr genossen habe.
Das passt aber ganz gut in meine Frage, weil so dieses Daheimsein-Gefühl, bleibt dir das jetzt mal ein bisschen oder bist du jetzt wieder viel unterwegs oder bist du so einfach erstmal wirklich auch daheim?
Es wechselt. Also ich bin in den kommenden Wochen schon immer mal unterwegs für so 2-3 Tage, aber diesmal auch nicht ganz so weit. Und das nächste Rennen ist ja dann erst an der Zugspitze, also auch nicht so weit. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht nur zu Hause. Also es ist so ein Hin und Her, aber es ist auch in Ordnung.
Ja. Ja. Ja, sehr schön. Nee, aber ich kann das verstehen. Ich meine, das meinte ich ja vorhin so ein bisschen klar. Wir waren jetzt ganz kurz unterwegs, aber ich muss wirklich sagen, jetzt im Juni bin ich ja also eigentlich fast den ganzen Monat weg. Und da denkt man sich dann schon, Mann, also es ist immer so ein Zwischending. Ich habe das auch schon oft gesagt. Auf der einen Seite ist dann immer so diese Aufregung und Vorfreude und unterwegs sein und spannende Sachen erleben. Und auf der anderen Seite, wenn man halt irgendwie schön wohnt und sich wohlfühlt daheim, dann ist das immer so, ja, so ein kleiner Teil möchte sich einfach daheim eingraben und einfach das Daheimsein genießen und diesen schönen Ort, den man sein Zuhause nennen darf, einfach erleben. Und ich habe München im Sommer jetzt echt schon lange nicht mehr erlebt. Also ich war ja immer in Chamonix und so. Und ja, deswegen ist es immer so ein bisschen so ein So und So, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin mit meinem halben Hirn noch im Auto, tut mir leid. Ich war noch ein bisschen
auf der Rückfahrt über den Brenner.
Ja.
Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Also mir geht das halt immer so im Sommer, ich meine jetzt im Augenblick geht es eh, aber ich gerade die letzten 3 Jahre, ich weiß es so genau, weil ich das für die Steuer immer so genau eintragen muss, war ich mehr als die Hälfte des Jahres nicht zu Hause. Und das ist schon echt, gerade auf die Sommermonate verteilt halt viel. Ich meine, im Winter bin ich dann schon zu Hause, aber wir wissen alle, ich liebe den Schnee nicht so. Also eigentlich hätte ich es am liebsten umgekehrt, aber vielleicht habe ich mir dann dafür die falsche Sportart ausgesucht.
Naja, und auch so ein bisschen den falschen Wohnsitz da oben.
Das ja, nee, ich bin schon ganz glücklich. Ich meine, es ist perfekt zum Training. Es ist, ich kann, ja, also ich meine, ich merke es halt in den Rennen, ich merke es halt im Training. Ich fühle mich so wohl, egal ob im Technischen, im Steilen. Das ist schon ein ganz großer Unterschied zu mir vor 3 Jahren, vor allem zu mir vor 6 Jahren, also bevor ich in Innsbruck war, aber schon auch nochmal zu mir, als ich noch unten in der Stadt gewohnt habe. Und das ist schon was Schönes und auch dieses ein bisschen Abgeschiedene tut mir eigentlich ganz gut, gerade wenn man viel unterwegs ist und dann bei vielen Events ist, immer viel unter Leuten ist, ist dieses Alleinsein abschalten können schon ganz fein.
Hast du so ein Daheim, also sagen wir jetzt mal dieser ganze Part mit Auspacken und Wäsche in die Trommel und so, das ist jetzt alles schon abgehakt, gibt es so ein eine erste Sache, die du machst, wenn du heimkommst, um wirklich zu spüren, okay, ich bin jetzt daheim, so keine Ahnung, irgendwas, was dir da sofort einfällt?
Ja, also eigentlich jeden Tag, egal ob Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, auf der Terrasse anschauen. Das ist mein absoluter Lieblingsmoment und so die Lieblingsstelle hier. Und ja, also egal, ob ich halt spätabends, oder was heißt spätabends, nach dem Sonnenuntergang zählt dann natürlich nicht, aber dann muss ich halt auf den Sonnenaufgang warten. Egal wann man ankommt, das ist schon immer so ein bisschen, auch wenn ich gerade im Packstress bin oder weiß, ich muss noch so viel waschen, da weiß ich immer, oh, ich finde es so schön hier und bin so froh, zu Hause zu sein. Und wie ist es bei dir? Der Kaffee, würde ich schätzen.
Ja, es kommt drauf an. Also jetzt war es halt ein bisschen zu spät, aber sonst ist immer dieser erste Griff zur Kaffeemaschine, um sie anzuschalten. Und dann den ersten Kaffee aus der, ich habe heute früh zum Toni gesagt, boah, ich freue mich richtig auf unsere Kaffeemaschine. Und das soll was heißen, weil wir waren in Italien. Aber trotzdem ist das einfach der beste Kaffee. Aber schon so ein bisschen auch jetzt hier einfach im Garten sitzen oder keine Ahnung, einfach allein schon dieses Reinfahren nach München ist einfach immer schon so ein, da hüpft das Herz. Aber ich finde es richtig schön, wenn wir das beide sagen, weil das heißt ja, wir sind beide schön angekommen. Das ist doch sehr, sehr schön.
Ja, das stimmt. Kimi, ich stelle dir jetzt mal die erste Community-Frage heute.
Die Community-Frage.
Die kommt von Christoph und Christoph fragt uns, wie messt ihr auf eurem Niveau Fortschritte? Ist das objektiv mit Zeiten im Training bei Intervallen noch möglich?
Also ich muss sagen, es ist ganz schön, diese Frage passt so ein bisschen auch in meinen Kopf, weil ich habe mir natürlich jetzt vor allem seit dem Transvulkan ja ganz oft einfach diese Frage gestellt, also bin ich einfach so ein bisschen am Ende angekommen. Also blöd gesagt, steigere ich mich überhaupt noch ab hier oder ist das jetzt quasi das, was aktuell einfach bei mir möglich ist? Sprich, mich überholen jetzt alle anderen allmählich? Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Ich muss aber sagen, wer mich da immer wieder aktuell auch rausholt, ist ganz einfach gesagt mein Coach, der Guy, weil der schon, also der ist, was Zahlen angeht, einfach um einiges besser als ich. Der vergleicht immer unsere ganzen vorangegangenen Jahre, der vergleicht die Zahlen, der vergleicht die Umfänge, der vergleicht die Pace, die ich vor einem Jahr gelaufen bin und dieses Jahr gelaufen bin und so weiter und so fort. Der war auch der Erste, der mir geschrieben hat, du warst 18 Minuten schneller 2 Jahre vorher bei Transvulkania als dieses, Quatsch, du warst dieses Jahr 18 Minuten schneller als vor 2 Jahren und so. Also das sind alles Dinge, die er im Kopf hat und auf dem Schirm hat und ich würde sagen, deswegen gehen wir da schon ganz oft über Intervalle zum Beispiel. Dieses Jahr haben wir im Trainingslager in Herzogenaurach zum Beispiel einen 3000-Meter-Test gemacht oder die Leistungsdiagnostik gemacht, die ich letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr gemacht habe. Da war ich jedes Jahr jetzt immer schneller. Daran kann man das eigentlich ganz gut merken oder messen, würde ich sagen. Dann gibt's natürlich auch Rennen, zu denen man zurückgehen könnte, um zu schauen, ob man die schneller laufen kann. Wobei man da sagen muss, dass Vergleichbarkeit natürlich immer ein bisschen schwierig ist, weil das Wetter mal anders ist, der Trail potenziell anders ist, die Strecke vielleicht anders ist, was auch immer. Aber das wäre auch so eine Möglichkeit, was mir auch eingefallen ist. Das mache ich weniger als du vielleicht, aber dass man sich zum Beispiel eine Strecke aussucht daheim, die man vor einem Jahr oder so gelaufen ist oder vor 2 und die dann nochmal läuft auf Anschlag und schaut, ob man schneller ist. Das wären alles so Sachen, würde ich sagen, wo man gucken kann, hey, bin ich jetzt irgendwie schneller oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich sogar irgendwie an dem Tag langsamer. Das wären jetzt alles so Sachen, die mir eingefallen sind, die mir helfen, da irgendwie zu gucken, bin ich vergleichbar, ist da noch Potenzial da oder nicht. Aber ehrlich gesagt, hauptsächlich macht das wirklich der Guy für mich. Und solange der sagt, Kimi, wir haben noch Luft nach oben, wir können noch an ganz vielen Stellen schrauben, dann lasse ich mir die Hoffnung zu, dass ich vielleicht noch schneller werden kann, um das ganz blöd zu sagen. Also ich versuche schon auf dem Niveau, wo ich unterwegs bin, gerade Fortschritt irgendwie messbar zu machen, aber vor allem nimmt mir das einfach der Guy ab. Beantwortet das die Frage oder habe ich mich gerade voll verrannt?
Nein, also auf jeden Fall, ich glaube, Trainings, ja, also die Leistungsdiagnostiken, die Leistungsüberprüfungen sind wahrscheinlich das Aufgelegteste. Da sieht man die Verbesserung der Zeiten, man sieht die VO2 Max, man sieht die Verbesserung im Pulsbereich. Vielleicht selbst, wenn man mal nicht schneller läuft, dass irgendwie der Puls einfach weiter runtergeht, also dass man da austrainierter ist. Und natürlich, nur weil ich mehr Umfänge mache oder irgendwie im Training schneller laufe, muss das nicht heißen, dass ich auch im Wettkampf einen Sprung mache. Manchmal dauert sowas auch einfach eine Zeit. Aber ich glaube auch, also ich kann meinen Leistungsfortschritt auch noch sehr gut messen. Also ich finde, bei Intervallen, egal ob im Flachen oder am Berg, da hat man sich über die Jahre so gesteigert, was die Zeiten angeht. Und auch bei Dauerläufen, mein Puls hat sich total verändert. Wenn ich mir Trainings von vor 2 Jahren anschaue, finde ich es eigentlich manchmal sogar so, dass ich denke, ach krass, und das war für mich so anstrengend. Also ich finde, dass man beim Trailrunning eigentlich immer noch recht große Sprünge machen kann, selbst wenn man von sich selbst behaupten würde, ich trainiere schon ziemlich viel oder ich trainiere schon ziemlich ausgereift oder ziemlich ausgelastet. Das finde ich auch eigentlich was ganz Cooles, weil man sich ja schon so vorkommt, als wenn man trainingsfleißig ist. Also ich hätte vor 2 Jahren auch schon gesagt, ich bin trainingsfleißig und trotzdem sieht man dann im Training irgendwie, wow, jetzt kann ich diese Runde, die ich da auf Zeit gelaufen bin, so, so viel schneller laufen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin am Limit. Ich glaube, Trainingsfortschritte selber für sich zu sehen oder sie auch schwarz auf weiß zu haben, wenn der Guy dir das schreibt, das ist schon was Tolles, weil es halt so eine Bestätigung ist außerhalb vom Wettkampf, dass man auf einem guten Weg ist und einfach nur weitermachen muss und dass sich, ja, Konsistenz einfach auszahlt. Und ich glaube, gerade so das, was du angesprochen hast, diese Runden oder Verticals, Streckenabschnitte, die ich so um mich rum habe, wo ich meine Zeiten gern vergleiche, das mache ich einfach gern für mich, weil ich einfach gern mit Zeiten rumrechne und auch einfach ein sehr gutes Gedächtnis für so Zeiten habe. Also wenn ich darauf laufe, weiß ich auch automatisch meine letzte Zeit oder meine Bestzeit. Aber auch da muss man ja sagen, dass so Wahrnehmungen total subjektiv sind und dass die Zeiten zu vergleichen auch schwierig ist, weil man die in ganz unterschiedlichen Trainingsperioden läuft. Also wenn ich kurz vorm Wettkampf stehe oder kurz vor meinem A-Race stehe, werde ich immer schneller diesen Abschnitt laufen können, als wenn ich gerade aus der Saisonpause komme. Aber selbst da, wenn man das dann vergleicht mit einem Mal, das ich da trainiert habe, als ich schon mal aus der Saisonpause kam, kann man halt dann einen Fortschritt sehen. Und mir macht das schon Spaß und ich guck da auch eigentlich immer ganz gerne drauf oder schreibe mir in meine Handy-Notizen, wenn ich weiß, während des Trainings heute bin ich da lang gelaufen, habe die und die Zeit rausgestoppt. Aber was ich halt ehrlich gesagt nicht mache, ist irgendwie, halt weil ich Strava auch nicht benutze, Segmente da vergleichen oder das so von der App zu brauchen, sondern ich habe das einfach so ein bisschen oldschool einfach im Kopf oder stopp mir die Zeit raus und schreib sie mir danach selber auf.
Mhm. Also das sind Dinge, die mache ich überhaupt nicht. Leider, ich muss wirklich sagen, das fällt mir jetzt in den letzten Tagen irgendwie immer mehr auf, dass ich, dass diese, ja, dieses Desinteresse an manchen Dingen und auch eben so Zahlen und Fakten manchmal auch echt hinderlich sein kann, wenn man sich so gar nicht dafür interessiert. Ich muss aber sagen, ich habe so und so ein Beispiel. Also zum einen hatte ich einmal ein Feedbackgespräch mit dem Guy nach einer Saison, haben wir uns zusammengesetzt und haben halt besprochen, hey, wie war die Saison, wie lief's und so. Und für mich vom Gefühl her war das wirklich eine, ich sage jetzt mal, vergleichsweise schwache Saison und jetzt mal nur auf Training bezogen, jetzt nicht Wettkämpfe oder so. Und ich hatte halt irgendwie das Gefühl, ich bin super wenig gelaufen, überhaupt nicht vom Fleck gekommen und so. Und dann hat er mir wirklich mal die Zahlen hingelegt und hat gesagt, schau mal, das sind unsere Trainingsparameter, das bist du gelaufen, das ist im Vergleich zum letzten Jahr so viel mehr. Wie kommst du auf die Idee, dass du wenig trainiert hast? Erklär's mir. Ich kann, also hier ist es schwarz auf weiß, du hast mehr trainiert und das brauche ich halt dann manchmal wirklich, so blöd das klingt, einen Beweis, um mir emotional quasi was gegenzulegen, dass ich eben nicht wenig trainiert habe, sondern im Grunde genommen wirklich gut und konstant trainiert habe. Wiederum, was mich aber auch runtergezogen hat, das war letztes Jahr, war, dass ich einen Long Run am Berg, da bin ich zweimal dieselbe Strecke gelaufen, im Frühjahr und im Herbst oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Und das im Frühjahr, das lief richtig gut und im Herbst wiederum genau dieselbe Strecke, relativ ähnliche Wetterverhältnisse, würde ich sagen. Und ich im Herbst war ich viel langsamer, oder nicht Herbst, sondern Spätsommer. Das hat mich so runtergezogen, weil ich mir dachte, oh okay, also ich bin jetzt irgendwie komplett hinterher zu einer Leistung, die ich schon bringen konnte und so. Also es hat immer so, man kann sich da selber, glaube ich, ganz gut in die eine oder in die andere Richtung manipulieren, würde ich sagen. Zumindest ich kann das ganz gut und dann hilft es mir wirklich manchmal, dass mich dann einfach jemand ein bisschen da rauszieht, indem er mir ein paar Zahlen vorlegt, weil ich kann das dann irgendwie nicht so gut wie du und mir da irgendwie dann noch was rausstoppen oder keine Ahnung, da bin ich irgendwie so ein bisschen, ja, hinterher. Und was ich aber auch noch sagen wollte, ist, dass ich das beim Trailrunning ganz cool finde, dass es eben nicht nur die Pace ist, an der man drehen kann, sondern dass man ja auch zum Beispiel an dem Thema, was ich ja letztens auch nach dem Transvulkanier gesagt habe, mein Magen war super. Das heißt, wir haben ein paar Schrauben gedreht, die jetzt besser sind als noch vor ein paar Jahren und der Magen ist jetzt irgendwie gewöhnt, mehr Kohlenhydrate pro Stunde zu sich zu nehmen oder keine Ahnung, man wird im Uphill besser, man macht Krafttraining, das merke ich auch extrem gerade, dass ich viel besser den Berg hochkomme als weiß ich nicht, noch vor 2 Jahren und das sind auch diese 18 Minuten beim Transvulkania, die jetzt schneller gegangen sind, weil im Downhill, würde ich sagen, habe ich eher Zeit verloren durch diesen Knöchel und so, aber ich bin deutlich stabiler hochgegangen, weil ich einfach jetzt, ja, vielleicht ein paar Dinge anders mache oder das jetzt einfach schon länger mache. Also man kann da, keine Ahnung, für sich an ganz, ganz verschiedenen Schrauben drehen und daran den Fortschritt sehen und messen. Es muss nicht immer die Pace sein und das finde ich beim Trailrunning total, ja, spannend und cool und auch einfach sehr abwechslungsreich, dass es eben nicht nur ein Hinterherrennen nach Geschwindigkeit ist.
Ja, das stimmt. Und ich schaue auch echt gerne, also seit ich bei Jack trainiere, muss ich ja eh immer mit Pulsgurt trainieren. Ich schaue echt gerne auch auf die Pulswerte. Also auch wenn ich dann sehe, irgendwie ein Kilometer hatte so und so 4% Steigung, dann schaue ich ehrlicherweise ganz oft schneller auf den Puls als auf die Zwischenzeit vom Kilometerschnitt, weil es mir in dem Augenblick irgendwie fürs Training und fürs Gefühl wichtiger ist. Und das hatte ich vorher sonst auch nicht. Ich habe da eigentlich immer auf die Pace geschaut. Also wie lange habe ich jetzt gebraucht für diesen Kilometer?
Läufst du jetzt wirklich gerade jeden, also sei es ein lockerer Dauerlauf, auch mit Pulsgurt?
Ja, alles.
Mhm. Merkst du da an der Haut irgendwie?
Ja, also ich hatte schon arge Wunden und Abschäffung. Jetzt kriegen wir wieder ganz viele Sport-BHs zugeschickt mit Garmin-Herzfrequenzgurt. Aber wir haben beide einen Sponsor, wir sind beide bei Suunto, deswegen können wir nicht alles ausprobieren. Aber ich kann sagen, ich habe mich eigentlich jedes Mal von diesen Schürfwunden und Wunden erholt und es ist dann eigentlich besser geworden. Und jetzt im Moment habe ich eigentlich gar keine Probleme. Hm. Und wo ich auch eine Verbesserung gespürt habe im Rennen, was mich selbst gewundert hat, ich habe sonst immer mich vom Trailrucksack am Rücken aufgeschürft, immer. Also ich hatte immer so in der Mitte vom Rücken eine relativ große Wunde nach den langen Rennen. Also die Rennen müssen schon so über 8 Stunden sein, aber dann habe ich da immer eine, ja, so eine aufgescheuerte Stelle gehabt und das hatte ich diesmal das erste Mal nicht und das Einzige, was ich anders gemacht habe, war, dass halt zwischen mir und meinem Sport-BH noch der Pulsgurt war Vielleicht hat das geholfen. Also wäre es sogar ein kleines Plus.
Naja, wäre sogar eine Verbesserung da diesbezüglich.
Ja. Aber natürlich immer, wenn man so Wetterbedingungen ändert, also gerade als ich dann Anfang des Jahres nach Gran Canaria bin und es dann da einfach viel mehr Luftfeuchte war und viel wärmer war, ich mehr geschwitzt habe, da so Umstellungen merke ich schon.
Ja, voll. Ida, hast du noch was zum Thema vom Christoph? Sonst würde ich jetzt mal auf die zweite Frage überschwenken.
Mach das mal.
Werbung.
Der Juni ist da und damit die Zeit für kleine und große Sommermomente. Ich denke dabei an lange Abende an der Isar, an gemütliche Sonntage im Garten mit Buchen, Kaffee oder auch ein schönes Läufchen durch sattgrüne Bergwiesen. Was sind deine ganz persönlichen Sommermomente, Ida?
Ja, die schönsten Sommermomente erlebe ich, glaube ich, daheim mitten in den Bergen. Ich meine, der Sommer ist intensiv mit Rennen, Training und Reisen und ja, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich schon am liebsten auf meiner Terrasse und gönne mir so einen kleinen Wohlfühlmoment. Und ich habe da jetzt was Neues bei Koro entdeckt und ich muss sagen, ich bin besessen. Das sind die Heidelbeer-Joghurt-Crispy-Cluster. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die sind so lecker. Das ist genau mein Geschmack und ich kann mich da überhaupt nicht beherrschen. Also ich muss die immer so weit wegräumen wie möglich, damit ich aufhören kann. Und dann habe ich noch die gepufften Bio-Ananas-Stücke von Koro hier stehen. Die kannte ich vorher auch nicht. Und egal ob als Topping oder als Snack zwischendurch, die sind einfach richtig lecker als Snack zwischendurch, wenn es was knusprig-fruchtiges braucht. Und die sind so crunchy, weil die nicht einfach getrocknet sind, sondern mit so einer speziellen Vakuumtrocknung gepufft werden.
Ja, die richtigen Snacks, da kommt immer gleich der richtige Sommermoment auf, wenn man sich immer gleich wohlfühlt. Für mich darf es im Sommer gerne ein bisschen frischer und leichter sein. Zum Beispiel gibt es bei mir sehr oft einen Couscous-Salat mit Kichererbsen, Oliven, Kürbiskernen, angebratenen Tofu-Streifen und als Topping die Salatkerne-Mischung. Alles von Koro. Dazu ein leckeres Honig-Senf-Dressing und etwas Brot mit dem Paprika-Aufstrich und fertig ist der Wohlfühlmoment.
Das klingt gut. Das klingt auch ein bisschen wie so Picknick am Berg aussehen könnte. Ja, da würde ich dich einladen, dass du mir das zubereitest.
Ja, alles sehr lecker. Und wenn wir euch jetzt hungrig auf den Sommer gemacht haben und ihr eure Sommermomente versüßen wollt, dann schaut gerne mal auf koro.com vorbei und spart mit unserem Code HMKM, alles groß geschrieben, 5% auf euren Einkauf.
Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Okay, wir haben eine zweite Frage von der Ronja heute auch mit dabei und zwar, was für Schuhwerk würdet ihr für den ZUT empfehlen? Technischer Schuh oder Schuhe fürs laufbare Gelände? Ich bin das erste Mal beim ZUT dabei und habe keine Ahnung, welche Art Trail mich erwartet.
Ja, ich glaube, es ist total individuell, welche Strecke man läuft. Also ich bin damals die Marathonstrecke gelaufen, dann bin ich vor 2 Jahren die 86 gelaufen, letztes Jahr die 100 Meilen, dieses Jahr laufe ich jetzt auch wieder die 86, also den Erwald Trail. Ich glaube, den läuft sie auch. Und ich finde, dass halt die Streckenbeschaffenheit schon unterschiedlich ist, je nachdem, welche Distanz man dort läuft. Bei den 100 Meilen ist ja auch zum Beispiel im Pflichtequipment dieser Helm. Da hat man ja wirklich eine Kletterpassage. Das ist natürlich anders technisch als, ich glaube, der 68er zum Beispiel hat wenig Höhenmeter und ist super laufbar im Vergleich. Also da kommt es schon noch auf die Strecke drauf an. Ich würde sagen, es ist ein Schuhgut, der nicht unbedingt nur fürs Technische ist, sondern einen schnell macht im laufbaren Gelände. Allerdings gab es vor 2 Jahren, ich meine, da habe ich mir den Rekord von Roos geholt und war echt schnell unterwegs und trotzdem habe ich richtig, richtig viel Zeit auf 2 Schneefeldern verloren. Ich bin damals mit dem Vectiv Pro 2 gelaufen und glaube auch, dass es an sich der richtige Schuh war. Aber in diesen beiden Schneefeldern habe ich total viel Zeit eingebüßt. Da habe ich auch den Anschluss zu den ersten Männern verloren. Die waren so schnell dann weg, dass ich die überhaupt nie wieder gesehen habe, die ersten 2. Und dann gab es auch im Dunkeln noch eine recht technische Downhill-Passage, die aber nicht so lang ist. An den Stellen hätte ich mir vielleicht einen anderen Schuh gewünscht. Aber abgesehen davon würde ich schon sagen, dass ein schneller Schuh, der nicht zu viel fürs technische Terrain ist, gut ist. Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es total darauf ankommt, was man für Trainingsbedingungen gewöhnt ist. Also ich habe es vorhin gesagt, ich laufe jetzt hier halt jeden Tag auf den Trails, jeden Tag im Technischen, jeden Tag wirklich auch fordernde oder steile Trails und Abschnitte. Und laufe da fast immer mit meinem Pro 3, sodass ich den Schuh auch einfach für fast alles gewöhnt bin und auch dieses Jahr im Downhill dann beim Mont Ventoux mich so stabil und sicher gefühlt habe. Vor 2 Jahren hätte ich da mit dem Schuh nicht laufen können. Also das ist auch was einfach Übung macht, was einfach Gewöhnung macht. Und deswegen würde ich empfehlen, nimm den Schuh, in dem du dich am sichersten fühlst. Und er sollte natürlich ein Trail-Schuh sein. Und wenn der Schuh super viel Grip hat, dann ist der auch gut. Also das Wichtigste ist einfach, dass man selber ein gutes Gefühl hat, ein gutes Vertrauen da rein hat, dass man nicht hin und her umknickt oder im Schuh rumrutscht, weil man den nicht so oft anzieht und den jetzt nur hergenommen hat, weil alle anderen gesagt haben, nimm den her, sondern echt den Schuh nimmt, an dem man am meisten glaubt in dem Augenblick und in dem man sein meistes Training absolviert.
Ja, da habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also ich meine, ich habe diese Schuhthematik jetzt wirklich selber falsch gemacht beim Transvulkania und ich habe genau das gemacht, was du gerade meintest, was man nicht machen soll. Ich habe auf das Außen gehört ein bisschen bei meiner Schuhwahl und nicht auf mein Bauchgefühl. Und deswegen war ich ja zum Beispiel am Wochenende auch wirklich mal mit verschiedenen Schuhen im technischen Downhill unterwegs und zwar wirklich in den technischen Downhill, um zu gucken, wie kann ich reagieren auf den Untergrund, weil ich laufe mit unserem Carbon-Schuh echt auch schon jahrelang, aber trotzdem habe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen das Ausprobieren angefangen. Ich würde auch sagen, das Allerwichtigste bei einem Schuh ist auf jeden Fall, dass man diesen Schuh kennt, dass man den im Training oft gelaufen ist, dass man sich darin wohlfühlt, weil das holt dann am Ende wirklich auch wieder Zeit raus. Und klar, so ein Carbon-Schuh, der kann schon, weiß ich nicht, der sieht dann irgendwie verführerisch aus, wenn man einen daheim hat. Und das heißt ja auch immer beim Zut, das sind laufbare Strecken. Ich kenne ehrlich gesagt nicht alle. Ich kenne also zum Beispiel der Leutasch Trail, das ist, glaube ich, der ist relativ laufbar, würde ich sagen. Das ist ja der 68er. Da hatte ich auf jeden Fall auch unseren Carbon-Schuh an und das war auch für diese Strecke absolut super. Trotzdem, inzwischen muss ich wirklich sagen, jetzt auch nach diesem Wochenende, nach meiner Erfahrung mit dem Transvulkania, jetzt gerade würde ich einen anderen Schuh nehmen, einfach nur, weil ich mich gerade in anderen Schuhen wohler fühle. Und deswegen würde ich wirklich sagen, wenn man die Chance hat, sich noch ein paar Trailstrecken anzugucken, ein bisschen den Untergrund zu fühlen, dann ist das natürlich immer hilfreich. Aber ansonsten würde ich wirklich einfach auf Bauchgefühl gehen und darauf gehen, was man kennt, was man mag, worin man sich wohlfühlt, weil das ist dann am Ende der Schuh, der einen dann sicher bis ins Ziel trägt. Und der einen vielleicht sogar dann in solchen Schneefeldern oder was auch immer oder in einem kleinen technischen Stück oder wenn man müde wird und man hängt mental drin, dann kann es ja auch dann sein, dass man sich denkt, Mensch, aber der Schuh, der hat mich schon so weit getragen im Training, der trägt mich heute auch ins Ziel. Es kann ja auch sowas sein, weiß ich nicht. Und deswegen würde ich da wirklich so ein bisschen auf Bauchgefühl gehen.
Ja, ich glaube, wenn du zum Beispiel den Transvulkania Downhill, wo du es besonders schwierig mit dem Schuh fandest, vorher 5-6 Mal abgelaufen wärst mit dem Schuh, wäre es sicher auch ein anderer Tritt gewesen. Und deswegen glaube ich, ist es einfach total Gewöhnungssache, was man im Training macht. Und wenn man im Training auf einem laufbaren Trail am liebsten mit einem Carbon-Schuh läuft, dann kann man den natürlich mitnehmen und das wahrscheinlich besser beraten, als wenn man das erste Mal einen ganz technischen Schuh anzieht. Genauso ist es aber auch umgekehrt. Und ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch. Ich meine, diese Schuhthematik, jeder hat eine andere Vorliebe. Jeder, der eine mag es auch lieber, wenn er so einen direkten Bodenkontakt hat, mehr Gefühl für den Untergrund hat. Der andere mag lieber möglichst viel Cushion, möglichst viel Stabilität. Also es ist so, so individuell, auch unabhängig davon, was dann die Strecken auch nochmal für Unterschiede machen. Aber ja, ich würde sagen, nimm den Schuh, mit dem du dich im Training am wohlsten fühlst.
Ja. Und es ist ja auch wirklich, also deswegen finde ich Schuhempfehlungen generell immer ein bisschen schwierig ans Außen, weil das ist auch so eine individuelle Geschichte, Schuhe. Und das kann sich ja auch über die Zeit drehen. Also ich merke gerade wirklich, ich gehe gerade voll auf was ganz anderes und fühle mich da jetzt irgendwie ganz anders schnell und viel wohler auf einmal. Und weiß ich nicht, deswegen tut es mir jetzt gerade auch einfach gut, da ein bisschen neu auszuprobieren und rumzuprobieren. Natürlich habe ich jetzt irgendwie andere Voraussetzungen, weil ich halt einen Schuhsponsor habe, das ist mir schon klar. Aber weiß ich nicht, ich würde da wirklich so ein bisschen, ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon ein Bauchgefühl hast. Das hatte ich nämlich beim Transvulkania auch. Und wenn du das hast, dann bleib dabei, weil das ist der Schuh, den du wählen solltest. Der ist es und dann nicht mehr rumprobieren. Und wenn du noch nicht eine Entscheidung getroffen hast, dann ja.
Heute. Jetzt, heute, wo die Folge jetzt rauskommt. Fühl dich von uns gezwungen.
Ja, aber auf keinen Fall ins Außen gucken bei sowas. Also das ist wirklich ein Learning, was ich nach dem Transvulkania auf jeden Fall. Also klar, am Ende habe ich die Entscheidung getroffen. Der Fehler liegt absolut bei mir. Trotzdem, ich habe ins Außen gehört. Also würde ich sagen, einfach bei dir und deiner Entscheidung bleiben. Dann kann es gar nicht mehr schief gehen.
Sehr weise, Kimi.
Ja.
Ich habe jetzt noch eine Frage von der Jana. und bin gespannt auf deine Antwort. Wie reinigt ihr Soft Flasks und tauscht diese aus? Wann tauscht ihr diese aus?
Oh Gott. Also ich kann dazu sagen, mich sollte man dazu nicht fragen. Ich bin auf jeden Fall vielleicht nicht ein gutes Beispiel. Ich habe da heute ein bisschen drüber nachgedacht und mir währenddessen gedacht, Kimi, also geht so. Also, wie reinige ich meine Soft Flasks? Ich muss sagen, meistens einfach nur mit Wasser ausspülen. Also ich mag das irgendwie nicht, so Spülmittel oder sowas, wenn das dann noch irgendwie, keine Ahnung, da Reste von Spülmittel drin sind und man packt da wieder irgendeine Flüssigkeit drauf und dann schmeckt man das. Das mag ich nicht. Deswegen, ich spüle die einfach wirklich so gut es geht aus. Und was bei mir aber super, super wichtig ist, ich lasse die dann trocknen, bis die trocken sind. Weil wenn dann noch so, wenn die noch so feucht sind oder so und dann packt man die wieder zusammen und dann bleibt da so ein, weiß ich nicht, so ein feuchtes Rinnsal zurück und dann ist es womöglich noch ein bisschen Drinkmix oder keine Ahnung, dann ist es einfach nicht
das
so lecker.
Ist so eklig gerade.
Ja, also deswegen, und das kann schon mal passieren, deswegen meine Tipps, also mein Go-To ist einfach Wasser, ausspülen, 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 auch diese Schnörpel da vorne von den Dingern rausmachen, ganz wichtig, nicht nur einfach kurz damit abspülen, sondern das alles abmachen, trocknen lassen, zusammenstecken, wegpacken. Das ist so mein Herangehen. Und wenn ich merke, so eine Flaske wird irgendwie immer dreckiger innen. Ich habe heute den guten Tipp bekommen, man kann die auch umstülpen. Das habe ich selber noch nicht versucht. Das soll aber Wunder wirken. Und irgendwann darf man die auch mal wegschmeißen. Also ich muss sagen, ich selber mache das viel zu selten. Ich benutze sie wirklich, bis die richtig grattlig sind. Aber eigentlich darf man die ab und zu und sollte man auch die ab und zu austauschen. Das ist so meine Herangehensweise. Du so?
Ja, also was das Wegschmeißen angeht, da bin ich auch ganz schlecht. Wir haben vor 2 Jahren ja einen neuen Trail-Rucksack bekommen, neues Modell. Und da waren die Flasks dann auch anders geformt. Mhm. Und ich habe immer noch so viele auch von den alten Flaschen und muss mich dann immer so richtig vor den Rennen zusammenreißen, dass ich nur die richtigen mitnehme, weil ich halt die einfach eigentlich nicht wegschmeiße, außer dass halt ich in einem Rennen merke, okay, die ist jetzt undicht. Aber dann schmeiße ich manchmal auch wirklich nur das Kopfteil weg, wenn ich das Gefühl habe, nur das ist undicht oder zerbissen oder nur den unteren Aufsatz. Also so eine ganze Flask schmeiße ich auch echt selten weg. Ich wüsste jetzt nicht, wann es das letzte Mal war. Aber bei mir ist der Unterschied, was drin war. Also wenn nur Wasser drin war, spüle ich sie auch nur aus. Wenn was mit Kohlenhydratmix oder Geschmack drin war, dann muss es schon mit Spüli sein. Also dann muss schon so ein Tropfen Spüli und heißes Wasser rein. Ich koche die nicht aus. Ich habe das schon ganz oft gesehen, dass Leute das auskochen. Das ist, glaube ich, auch super gut, aber da bin ich auch zu faul zu. Ich habe aus dem 3D-Drucker so einen Ständer dafür, wo so 4 stehende Stäbe sind und da kann man die drüber stülpen und da mache ich die auch erst weg, wenn die, wie du so schön gesagt hast, ganz ohne so ein Fitzel, ohne so einen Tropfen wirklich pupstrocken sind. Dann werden die bei mir weggeräumt. Und die Kopfteile, da mache ich das auch so, dass ich dieses Gummi von diesem Plastik abmache und auch mal mit so einem Ohrenstäbchen reinige.
Oha, okay.
Ja, weil sonst ist da ja so wie so Schimmel, so eklige dunkle Flecken, das kann ich nicht haben. So oft mache ich das jetzt auch nicht, sondern erst dann, wenn ich so das Gefühl habe, okay, hier ist ein erstes Anzeichen von Verfärbung, dann mache ich das. Das gehört jetzt nicht zu meiner regelmäßigen wöchentlichen Routine. Das muss ich wahrscheinlich
sehr
dazu sagen.
Okay.
Ja. Aber ich glaube, da ist noch viel Ausbaupotenzial. Also ich glaube, viele machen ihre Flasks viel besser und viel mehr sauber, aber...
Es gibt aber auch welche, die machen es wirklich noch weniger. Also ich könnte da jetzt ein paar Beispiele nennen, wo man sich wirklich denkt, aber wie gesagt, ich bin wirklich auch nicht gut. Also manchmal denke ich mir da auch, also eigentlich könntest du es mal ein bisschen gescheiter machen, aber ich bin dann einfach immer zu faul und denke mir, ja, passt schon. So, Wasser erledigt das. Ich muss sagen, einmal war es grenzwertig, da habe ich Kaffee in meinen Flasks gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, zu welcher fantastischen Gelegenheit das war. Und das war halt so eine weiße Flask und diese Flask sah danach aus, also wie so ein gelber, deswegen die habe ich dann irgendwann schon weg, weil ich mir echt dachte, nee, also das ist wirklich eklig. Das kriegst du auch einfach nicht mehr gescheit raus, dieses Kaffee. Den Kaffeegeschmack und alles Mögliche. Aber ansonsten bin ich da echt auch sehr zurückhaltend, was Wegschmeißen angeht. Irgendwie.
Die Vorstellung ist irgendwie so eklig, obwohl ich auch weiß, dass ich im Pitztal beim Gletschertrail schon 2-mal mir Suppe in eine Flask hab füllen lassen. Und auch die Vorstellung ist gerade super eklig, aber im Rennen war es das Tollste. Das war das Tollste, was ich seit langem geschmeckt habe. Eine warme, salzige Suppe. Mein Magen war die ganze Nacht schlecht. Mir war super kalt. Ich habe Salz gebraucht. Also es war so ein Mix aus allem, was ich in dem Augenblick gebraucht habe. Aber wenn man jetzt hier auf dem Sofa sitzt beim Aufnehmen, dann klingt es auch wirklich abartig, in einer Flasche Kaffee oder Suppe zu haben.
Und es ist ja auch, ich meine, nach den Rennen gibt es ja oft so ein... Gibt es ja immer so Stände, wo es halt Trinken gibt und du kannst ja immer nur, du darfst halt da mit deiner Flask hin oder deinem Faltbecher, whatever, und da das Zeug dann reingießen, weil wir ja keine Plastikbecher haben. Und dann machst du da halt auch alles rein. Ich habe bei Chianti zum Beispiel mir dann, das war ein richtig leckerer, so ein Früchtetee mit ganz süßer, warmer, weil da hatte ich es ja im Magen und so und dann war es auch echt kalt noch und so. Und dann war dieser Tee so geil. Und dann schüttest du da ja alles Mögliche zusammen. Dann ist da Cola drin gewesen, Drinkmix, ein bisschen Tee. Und so, und das ist aber kein Problem, wird mit Wasser ausgespült und dann geht's wieder von vorne los. Und das ist irgendwie, wenn man drüber spricht, richtig eklig, aber wenn man die Flasche dann wieder benutzt, kein Problem. Also von daher, ja.
Ja, da bin ich ein bisschen picky. Ich schäme mich jetzt auch dafür, weil das ist absolut nicht nachhaltig, aber ich habe mich noch nie an einem an diesen Buffets im Ziel mit Getränken bedient, um die in meine Flask wieder reinzufüllen. Ich finde das so eklig.
Hä?
Alles, was ich dann will, egal ob es ein Sprudelwasser ist, eine Cola oder eine Apfelschorle, ich gehe dann in den nächsten Supermarkt und kaufe mir eine Plastikflasche. Okay. Also es ist wirklich, es ist nicht nachhaltig, ich weiß. Aber ich kann das nicht. Also alles, ich finde auch diese Flask nach dem Rennen sauber zu machen, das ist für mich die ekligste Aufgabe vom ganzen Rennen. Diese ganzen, und das wird ja immer schlimmer, je länger die Strecken werden. Je mehr Verpflegungsstationen du hast, weißt du, was ich meine? Das ist... Ich mache meistens in diese Tütchen für die assistierten Verpflegungsstationen auch zwei neue Flasks immer. Entweder weil ich vorher schon Kohlenhydratpulver reinmache oder weil ich Sorge habe, dass irgendwie eine kaputt geht. Sodass auch echt ein Haufen von Flaschen danach dann schmutzig ist und gereinigt werden muss. Und ich finde es so eklig. Ich schiebe das so vor mir her. Ich packe die dann in irgendeine Plastiktüte und wenn ich dann zu Hause bin, denke ich, oh, jetzt muss ich mich dem widmen. Das ist so eklig. Ja. Und da freue ich mich immer, wenn irgendwie vorher an der Verpflegungsstation schon was ausgewaschen wurde, wenn da schon mal Wasser reingemacht wurde, weil dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es ist die ekligste Aufgabe, finde ich, danach.
Ja, also ich mag es jetzt auch nicht, aber ich finde es jetzt auch nicht. Ich mag es dann irgendwie, wenn die alle schön aufgereiht dastehen und alle sind wieder sauber, in Anführungszeichen und so. Das mag ich immer ganz gern. Aber so diese Tüte, wenn sie noch nicht angefasst ist und dann liegt die so im Eck und das ist dann so das Letzte, was man halt anfasst und noch auspacken muss. Das kann ich total nachvollziehen, aber es muss halt irgendwann sein. Ja, also das, wie du siehst, Jana, sind wir da beide jetzt vielleicht nicht die besten Ansprechpartnerinnen, aber es geht auch schlechter wirklich. Ich kann es nur noch mal sagen. Also es gibt immer noch einen Weg nach unten. Ich würde sagen, wir sind so Mittelmaß. Ja.
Ja, ich bin gespannt, was wir da jetzt so für Feedback und Nachrichten kriegen, was man da alles noch machen kann, weil ich glaube, wir sind nicht besonders vorbildlich.
Uns werden jetzt lauter Totenkopf-Emojis zugeschickt.
Weißt du, was ich auch eklig finde? Ich habe auf ein paar von meinen Flasks, die ich bei der WM dabei hatte, da musste man ja immer die Logos abkleben. Aha. Und da musste man dann so Tapes oder Klebeband drauf machen und davon waren dann noch so Kleberückstände drauf. Mhm. Und ich habe die einfach nicht ordentlich abgemacht und dann durch das ewige in die Rucksäcke rein und rausstecken und die sehen die da auch an diesen Stellen so schmutzig aus und ich mag das gar nicht. Also auch dieses, wie du gerade gesagt hast, wenn die Flaschen da aufgereiht stehen, also wenn die bei mir da in diesem Stäbeding sind. Ich teile das mal bei Instagram, das Foto dieses von diesem 3D-Drucker zum Trocknen. Das stört mich immer ein bisschen. Das ist für mich immer Unordnung. Ich freue mich, wenn die endlich trocken sind.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich meine, das ist bei mir genau dasselbe. Wenn das halt so auf diesem, beim Waschbecken in der Küche oder so halt dann so trocknet und dann steht da diese Armada Flasks rum und jeden Tag schaut man hin, ist es trocken und es ist noch nicht trocken, dann muss sie wieder stehen bleiben. Und dieser Moment, wo man sie wegräumen kann.
Und ich finde das auch schlimm, wenn man in Trainingslager fährt und dann so ein Zimmer hat, irgendwie in einem Hotel oder so oder in einem Apartment. Ja, Apartment ist noch nicht ganz so schlimm, aber vor allem, wenn man ein Hotelzimmer hat, wo man keine Küche dabei hat, dann stelle ich die halt im Badezimmer an das Waschbecken. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann das nicht haben, wenn ich dann morgens meine Zähne putze. Ja, entweder es fällt um oder es klebt so unten so ein bisschen der Rand, weil ja halt doch noch nicht irgendwie das von dem Kohlenhydratzeug abgespült ist. Also ich finde, das ist echt die Flask, da könnte ich gar nicht aufhören aufzuzählen, was mich da alles aufregt.
Ja, voll. Nee, also es ist so ein kleines Minus unseres Sports, aber vielleicht haben wir auch noch kein gutes System entwickelt.
Es ist schon auch ein Plus, muss man auch sagen. Ich habe gerade nach dem Wings for Life World Run so viele Reels gesehen, wo so 1000 Becher auf dem Boden lagen und alle drüber gelaufen sind. Und ich habe gedacht, wie kann das möglich sein? Ich habe sowas noch nicht, halt ewig lang nicht gesehen, weil halt bei allen Trail-Events einfach die Flask da sind und man halt keine Becher auf dem Boden liegen hat. Aber klar, das gehört zu den Stadtmarathons immer noch dazu.
Ja, das stimmt natürlich gut. Dann sagen wir mal dieser negative Aspekt danach beim Reinigen. Aber ja, also so machen wir das. Ich würde sagen, ist ausbaufähig, aber auch nicht ganz Hopfen und Malz verloren.
Ja. Lasst uns gern wissen, wie ihr das macht. Und auch sonst, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, schickt uns gern eure Community-Fragen, ob bei Instagram oder per E-Mail. Wir freuen uns auch wieder über Spotify-Kommentare. Wir haben das neulich schon mal gesagt, da haben wir so liebe Kommentare bekommen. Ich habe mich richtig gefreut. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns bewertet. Das hilft uns. Und Kimi, du bist jetzt mit der Glocke dran.
Ja, was macht die nochmal? Diese Glocke, weil dann kriegt ihr immer Benachrichtigungen, wenn eine neue Folge da ist. Gell?
Genau. Ja. Sehr gut.
Oh, die Kim hat wieder einen kleinen Stern bekommen am Schluss der Folge.
haben wir gut Werbung gemacht für uns.
Ja. Und das finde ich auch absolut in Ordnung. So.
Was steht bei dir jetzt an die Woche? München Trails, Isar Trails.
München Trails und heimkommen und gut trainieren. Ein, zwei Projekte, aber eigentlich nicht sehr viel, würde ich sagen. Einfach mal hier sein und dann ist es ja auch schon, also ich habe mir auch schon vorgenommen, dass ich jetzt bald mal der Dani Moreno, bei der ich ja eineinhalb Wochen vor Broken Arrow Race sein werde, schreibe, was ich so mitbringen soll, ob ich noch irgendwas einkaufen soll.
Ah ja, du musst schon anfangen zu packen, genau, damit du immer wieder ein- und auspacken kannst.
Ja, genau, damit ich es übertrapieren kann, wie wir so schön sagen. Das kommt jetzt, das geht jetzt schnell und dann geht es nämlich schon los. Deswegen, das ist jetzt irgendwann dann auch mal, aber jetzt erstmal einfach da sein. Ja. Und du?
Ja, auch so ähnlich. Also ich habe jetzt schon erstmal nochmal eine Verpflegungsbestellung gemacht für die Zugspitze, weil ich gedacht habe, oh, wenn das dann nicht mehr rechtzeitig ankommt, da bin ich immer schlecht drin. Das ist so eine der Punkte, wo ich immer so ein bisschen den Moment verpasse, jetzt muss ich neue Verpflegung fürs Rennen bestellen und dann so kurz vorher denke, ja okay, fürs Training passt es, aber fürs Rennen habe ich jetzt nicht die volle Auswahl. Selbst wenn ich das dann nicht alles brauche, will ich diese volle Auswahl haben und deshalb muss man da immer rechtzeitig dran denken. Das war gerade bei mir noch auf der To-Do-Liste, aber sonst auch einfach Training, vor mich hin trainieren. Ich freue mich auf die Trails hier zu Hause.
Sehr schön. Das klingt doch fantastisch. Und Ida, ich würde sagen, machen wir einen Deckel drauf, oder?
Machen wir und hören uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dahin. Tschüss.
Das war
Höhenmeter pro Kilometer.